Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 19. Juli, Pastor Axel Stüter. Die Predigt dauert etwa 29 Minuten.
Ich hatte eigentlich vor, mit einer Umfrage zu starten heute Morgen. Und kurz bevor ich diese Zettel ausdrucken wollte, fiel mir ein: Moment. Zettel rumgeben, dann Stifte verteilen, muss ich die vorher desinfizieren? Viel zu kompliziert. Also machen wir das jetzt in Gedanken, jeder für sich. Ihr kriegt gleich von mir eine Aussage und dann könnt ihr für euch ein Kreuzchen machen. Ob ihr sagt, ja, diese Aussage sehe ich genauso, nein, das glaube ich so nicht, oder ein entschiedenes weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Und ihr kennt das ja so bei Fragebögen. Wenn man einen Fragebogen hat, hat man meistens seine ersten Gedanken, wenn eine Frage ist. Und kurz bevor man das Kreuz macht, schaltet sich so der innere Polizist ein und sagt, das darfst du eigentlich so nicht denken. Oder wer weiß, was meine Frau oder mein Mann davon halten würde, wenn ich jetzt hier das so oder so ankreuzen würde. Also nimm den ersten Gedanken, den du hast, halt ihn für dich fest. Wir werden es auch nicht überprüfen. Aber ganz so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Also ihr kriegt jetzt eine Aussage. Und ich würde euch bitten, für euch dann so ein inneres Kreuzchen zu machen. Das ist irgendwann einmal tatsächlich so passiert. Ein Mensch wird von einem Fisch verschluckt, bleibt 3 Tage im Bauch des Fisches, betet dort einen Psalm und wird schließlich an Land ausgespuckt. Man müsste noch sagen, unversehrt ausgespuckt, wohlbehalten, wieder ausgespuckt. Würdest du sagen, ja, das war so? Nein, das war so nicht. Oder ein entschiedenes, ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Wenn wir jetzt auszählen würden und die Zettel einsammeln würden, habe ich jetzt ein Pausenbild dafür. Seht dort 2 Wale. Und der eine Wal sagt zum anderen, Mann, du glaubst gar nicht, was für Magenschmerzen ich die letzten 3 Tage hatte. Ihr wisst natürlich, auf was, die meisten, mutig jedenfalls, wissen das, auf was diese Aussage gerade angespielt hat, nämlich auf Jona, auf das Jona-Buch, die Jona-Geschichte. Und das Problem mit der Antwort, die du vielleicht gerade hattest, dass du sagst, das steht ja in der Bibel. Und wenn das so in der Bibel steht, dann hat das einen hohen Vorschuss an Glaubwürdigkeit, dass man sagt, ja, so ist das und so war das, wenn etwas in der Bibel so steht. Deswegen tun wir uns vielleicht mit einem Ja oder vielleicht mit einem Nein an dieser Stelle schwer. Wenn die Aussagegeschichte oder das, was ich von euch als Frage hätte, so lauten würde, das ist irgendwann einmal passiert, tatsächlich so passiert, ein Mensch, der seinen Namen geheim halten will, reißt sich aus Ärger selbst in der Mitte durch, als er enttarnt wird. Ich vermute mal, dass die meisten von euch da ein fröhliches Nein angekreuzt hätten oder vielleicht noch ein Weiß nicht, weil man nicht genau weiß, worum geht's hier eigentlich, ist natürlich das Grimms Märchen von Rumpelstilzchen, der sich in der Mitte durchreißt, als er entdeckt wurde. Da hat man kein Problem, ein Nein zu sagen, weil man weiß, das ist ja ein Märchen. Aber wenn es solche unglaubwürdigen Geschichten, solche ganz eigenartigen Geschichten gibt, die an der Bibel stehen, ist das nicht so einfach mit dieser Antwort. Und ich möchte uns warnen, wenn wir uns mit dem Jona-Buch beschäftigen, das habe ich vor, heute einen Einstieg zu machen, einen Überblick, und dann wird es in 3 Wochen, da bin ich dann wieder an dieser Stelle dran, wird es dann mit Jona weitergehen. Also heute ist so ein erster Schritt. Die Versuchung besteht darin, dass wir uns ganz intensiv mit dieser Nebenfrage beschäftigen, ob das denn so tatsächlich passiert ist oder nicht, und dabei verpassen, was Gott uns heute sagen möchte durch das Jona-Buch, durch die Jona-Geschichte. Weil wir so damit beschäftigt sind, war das so, war das nicht so, kann das überhaupt sowas geben, und wir sind gar nicht mehr offen für das, was Gott uns eigentlich sagen will. Und deswegen will ich 2 Warnungen aussprechen. Zuerst die Warnung an die Ja-Sager oder vielleicht auch an die, die sagen, ja, das muss man auch so als ganz als Tatsache nehmen, sonst gilt der ganze Rest auch nicht. Die Warnung, du bist mehr damit beschäftigt, die Historizität, also dass das tatsächlich so passiert ist, der Jona-Geschichte zu beweisen, als für dich hinzuhören, was Gott dir heute sagen möchte. Innerlich schon in einer Kampfstellung, das jetzt irgendwie zu beweisen, dass sowas gehen kann. Die Warnung geht aber auch an die Neinsager. Vielleicht kommt dir diese Jona-Geschichte wie ein Märchen vor und sagst, das ist ja so letztlich wie so ein Grimms Märchen oder wie alle anderen Geschichten, wo ganz unglaubwürdige Sachen passieren. Und davon gibt es ja in der Bibel reichlich. Die allerunwahrscheinlichste Sache, die überhaupt passiert ist, ist, dass Jesus auferstanden ist. Und du sagst dir, ach, sowas kann ich nicht glauben und dann will ich mich damit auch gar nicht beschäftigen. Und dann kann es sein, dass du damit die Bibel grundsätzlich ablehnst, sagst, nee, das ist nichts für mich, dieses alte, Anführungszeichen, Märchenbuch. Und dir passiert genau das Gleiche. Du verpasst das Reden Gottes für dich persönlich. Du verpasst das, was Gott dir heute deutlich machen will, auch wenn manches schwierig zu glauben oder nachzuvollziehen ist, was da so drinsteht. Und meine Einladung, wenn wir uns jetzt mit dem Jona-Buch beschäftigen, meine Einladung oder meine Vorgehensweise auch in den nächsten Wochen dann oder wenn es dann weitergeht, ist, dass wir nicht in einer Konfrontation uns mit solchen Dingen beschäftigen. Dass die einen also sagen, historisch muss man das unbedingt glauben und dann werden Argumente zusammengekratzt, dass das irgendwo mal so gegangen sein könnte. Oder die anderen sagen, das ist ja ein Märchen. Das kann man nicht glauben, wer sowas glaubt, ne, der ist irgendwie nicht wissenschaftlich aufgeklärt genug. Und dann bekämpft man sich an dieser Stelle und ist in Konfrontation und hat schon so die Fäuste gegeneinander. Viel besser ist es, nicht sich an dieser Stelle zu konfrontieren, sondern gemeinsam in eine neue Richtung zu schauen. Nämlich in diese Richtung zu fragen, was will Gott mir heute damit eigentlich sagen? Was möchte er durch diese Geschichte, durch diesen Bericht, je nachdem, wie man es einschätzen will, was will er mir heute persönlich sagen? Was will er mir und dir deutlich machen? Vielleicht auch uns als Gemeinde deutlich machen. Egal von wo wir uns dieser Frage nähern. Und so möchte ich damit umgehen. Und so möchte ich uns dazu einladen. Aber ihr habt natürlich auch ein Recht, an dieser Stelle meine persönliche Meinung dazu zu hören. Also wie stehe ich denn jetzt dazu in dem breiten Feld, wie man diese Geschichte verstehen kann? Und ihr seht, ich habe da extra in Klammern geschrieben, jeder darf das gerne anders sehen. Wenn du dich mit Kommentaren oder sowas zum Jona-Buch beschäftigst, dann merkst du, es gibt eine Bandbreite, wie man das denn nun verstehen kann oder soll. Und deswegen wäre es vermessen zu sagen, ich habe die einzig wahre Erkenntnis an dieser Stelle. Sondern alle, die sich damit beschäftigen, tun das vor Gott intensiv, fragen nach und kommen trotzdem zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Meine Haltung zum Jona-Buch als Ganzes ist so, dass ich es mal vergleichen möchte. Wir kennen die Gleichnisse Jesu. Die bekanntesten sind der verlorene Sohn oder der barmherzige Samariter. Das sind definitiv ausgedachte Geschichten von Jesus. Vielleicht hat er irgendwo mal beobachtet, wie einer von zu Hause weggelaufen ist oder er hat gesehen, wie jemand unter die Räuber gefallen ist und hat dann gedacht, da kann man eine gute Geschichte draus machen. Aber es sind Geschichten, da haben wir überhaupt keinen Zweifel dran. Trotzdem, auch wenn wir sie lesen und wir haben sie schon oft gelesen und es werden sie ausgedacht, trotzdem bringen sie uns die Wirklichkeit Gottes ins Herz. Obwohl es ausgedachte Geschichten sind, machen sie uns Gottes Liebe ganz deutlich, wie er zu uns, sich uns zuwendet. Oder machen uns deutlich, was es bedeutet, sich um den Nächsten zu kümmern. Das ist ganz lebensecht, obwohl wir wissen, dass es Geschichten sind. Mir ist das mal passiert, als ich irgendwo über verlorenen Sohn, glaube ich, gepredigt habe. Da betete dann in der Gebetsgemeinschaft danach eine Schwester, danke Jesus, dass du diesen jungen Mann wieder zurückgeführt hast. Also ihr wurde das so lebendig, dass sie das gar nicht mehr bewusst hatte, dass es nur eine Geschichte ist. Und ich sage, das ist meine Haltung, warum soll das mit dem Jona-Buch nicht genauso sein? Warum sollen das nicht irgendwann mal Menschen, vielleicht ist da was passiert mit einem Jona, einem Propheten, aber dann wurde eine Geschichte daraus gemacht, um deutlich zu machen, was Gott heute sagen möchte. Ich würde das sagen, dass das Jona-Buch eine Novelle ist, also eine etwas ausgeweitete Kurzgeschichte, die Menschen geschrieben haben, wann auch immer, um uns etwas von Gott her nahe zu bringen, etwas deutlich zu machen. Und so möchte ich damit umgehen. Ich werde mich nicht weiter, auch wenn das dann das Kapitel irgendwann drankommt, damit beschäftigen, ob das nun tatsächlich sein kann, dass ein Mensch 3 Tage im Bauch oder was auch immer, ist für mich eine absolute Nebenfrage. Sondern es geht darum, was Gott uns sagen möchte mit dieser ganz spannenden Geschichte. Also dazu möchte ich uns einladen. egal wie wir die einschätzen, so damit umzugehen. So will ich jedenfalls damit umgehen. Und dann wollen wir auch gleich mal einsteigen mit Jona 1, Vers 1. Dort steht, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Dieser Jona, der Sohn des Amittai, kommt nochmal im 2. Könige 14, Vers 25 vor. Da wird uns gesagt, dass so ein Prophet im Nordreich Israel lebte und das Wort Gottes verkündet hat. Ansonsten gibt es da aber überhaupt keinen Bezug. Vielleicht geht diese Geschichte auf diesen Jona zurück, dass dem da mal was passiert ist. Wir wissen es nicht. Spielt aber auch meines Erachtens nicht die ganz große Rolle. Wobei wir den Jona gut kennenlernen werden. Das viel Spannendere ist, dass hier steht, das Wort des Herrn geschah. Damit geht's los. Es geht nicht mit Jona los, sondern es geht damit los, dass das Wort des Herrn, und wenn du das in deiner etwas moderneren Übersetzung nachliest, du siehst, ich habe hier die Elberfelder Bibel genommen, dann steht da vielleicht, und der Herr sprach zu Jona oder irgendwas in der Richtung. Das Wort des Herrn geschah, steht da, aber das heißt, wenn Gott redet, dann passiert was. Gott redet nicht nur so nebenbei mal irgendwas, sondern Gott redet und es setzt in Bewegung. Es fordert jetzt in diesem Fall den Jona zu einer Entscheidung heraus, was er damit macht. Ich habe ein Bild gefunden von Jona. Michelangelo hat das gemalt, 1508 in der Sixtinischen Kapelle. Kann man das irgendwo da an der Decke sehen? Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Ich war da mal, aber sehr, sehr lange her. Da hat er den Jona gemalt. Und ihr seht als erstes, rechts, da ist so ein Fisch. Ist es rechts? Ja. Rechts ist so ein Fisch. Bis in unsere Zeit hinein wurde Jona immer von einem Fisch übrigens gefressen, nicht von einem Walfisch. Also Walfische, da wusste man noch lange gar nicht, dass es die überhaupt gibt und wie die aussehen und dass das Säugetiere sind und so weiter. Also bis zur Zeit mindestens Michelangelo, da war das ein Fisch und kein Walfisch. Steht auch nichts in der Bibel von einem Walfisch. Ihr seht aber, dass dieser Jona gerade das erlebt, dass das Wort des Herrn geschieht und er weicht zurück. Man merkt richtig, wie ihn das Wort des Herrn zurückwirft und er dann nach oben schaut. Natürlich kommt das Wort des Herrn von oben und zum einen zurückweicht und wenn ihr auf die Hände schaut, da links von ihm aus rechts, dann zeigt er schon so zur Seite. Und da hat also Michelangelo hervorragend versucht, das deutlich zu machen, der weicht schon aus. Der weiß schon, wie er mit diesem Wort des Herrn umgehen wird. Und dann lesen wir ja im Folgenden, wie er sich dann vom Acker macht und erstmal diesem Auftrag nicht nachkommt. Das Wort des Herrn geschieht. Gott redet. Und wo Gott redet, da passiert was. Und das ist schon mal der Opener. Das ist schon mal die Eröffnung zu dem Jona-Buch. Gott will ganz massiv hier etwas. Und was will er denn? Er sagt zu Jona, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Botschaft ist vor mich aufgestiegen. Weiter wird zu dem Inhalt gar nicht so genau was gesagt, was dieses Gerichtswort beinhaltet, also gegen sie verkünden ist, also ein Gerichtswort soll dieser Jona sagen, und es soll nach Ninive gehen. Wenn wir jetzt Ninive lesen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, bei mir ist das so, hätte auch eine andere Stadt stehen können, ein anderer Name, also irgendwie Ninive kennt man zwar von der Jona-Geschichte, aber sonst nicht viel. Aber das ist ein sehr bewusster Ort, der hier genannt wird. Ich habe da mal eine Karte mitgebracht vom Nahen Orient, der damaligen Zeit. Das, was ihr da so hellgrün und dunkelgrün lest, ihr seht, ist die Ausbreitung des Assyrischen Reiches bis etwa 600. Die Assyrer waren sozusagen die erste große Weltmacht in dieser Gegend und die wurden dann 600 eben von den Babyloniern abgelöst. Und die Assyrer hatten ihre Hauptstadt, da würdet ihr es finden, wenn man es erkennen könnte, in Ninive. Das ist also heute in der Nähe von Mosul im Irak. Leider wurden diese Stadt ist nur noch in Ruinen ausgegraben worden und wurde dann leider von dem IS, dem sogenannten IS, relativ verwüstet, weil sie das für sinnvoll gehalten haben. Also das ist das Assyrische Reich. Und in seiner größten Ausbreitung ging es eben sogar bis nach Ägypten runter. Die Assyrer waren ein Kriegsvolk. Die haben also richtig, sind kriegerisch und die waren ein ganz furchtbares Volk. Also die Babylonier und die Römer und die Griechen, die haben sich auch so ausgebreitet, aber die haben das immer so gemacht, Alexander der Große und so, dass sie Statthalter eingesetzt haben, im Land selber nicht viel verändert haben. Die Statthalter waren dann verantwortlich für den Kaiser oder wie auch immer. Die Assyrer waren ganz anders, die haben die Völker ausgerottet oder haben sie rausgeführt, haben sie vermischt, sodass zum Beispiel 722 das Nordreich mit Samarien von den Assyrern zerstört wurde und die Bevölkerung wurde rausgenommen. Und seitdem gab es die dann nicht mehr. Und die wurde vermischt. Also die Assyrer stehen für Brutalität. Die stehen für Bosheit. Deswegen wird das auch hier so benannt. Geh nach Ninive, diesem Ort der Bosheit. Ninive ist nicht nur so ein Wort wie später dann Babylon, ne, Hure Babylon oder Rom, die dann für diese Weltmacht steht, sondern dieses Wort Ninive würden wir heute vergleichen mit Auschwitz zum Beispiel. Wenn man diesen Ort nennt, dann meint man nicht nur einen Ort da irgendwo in Polen, den man ja heute noch besichtigen kann, sondern der steht für Brutalität, für Menschenunwürdigkeit, für Menschenverachtung, für Bosheit in tiefster Form. Es ist sozusagen Ninive im damaligen, wenn das einer gehört hat, dann ist das so die Ausgeburt der Hölle, ist Ninive. Das steht für die absolute Bosheit. Wenn also damals, wann auch immer diese Geschichte gelesen wurde und gehört wurde, dann verband man mit Ninive, das sind die richtig Bösen. Also wenn Gott da einen zum Gericht hinschickt, das ist richtig. Also wenn einer Strafgericht, wie man sagen, verdient hat, dann sind das die da, diese Bösen da in Ninive. Also bis dahin konnte ein Hörer der Jona-Geschichte noch gut mitgehen und konnte dann auch vielleicht nachvollziehen, warum Jona sich dann verdrückt und dem Auftrag nicht nachkommt. Das schauen wir uns dann demnächst noch etwas genauer an, dass man also dahin in diesen Ort der Finsternis, dass man da nicht hin will. Modern wäre das vielleicht Mordor oder so. Also sowas, da will keiner hin. Und das kann man alles nachvollziehen. Und wenn Jona dann zurückkommt und seinem Auftrag trotzdem nachkommt, dann passiert das völlig Unglaubhafte, das Wunder. In Kapitel 3 lesen wir nämlich, wie sich diese Stadt bekehrt, wie sie umkehren zu Gott. Der verkündet das da, das Gerichtswort Gottes. Und ich habe jetzt mal stellvertretend Vers 5 rausgesucht aus Kapitel 3. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Da wird sogar geschrieben, dass sogar die Tiere fasten sollten. Also nicht nur vom König bis zu den Untersten, sondern bis zu den Tieren. Alle tun sie Buße. Und das ist das große Wunder, was hier passiert. Es ist also eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Da verkündet einer Umkehr, kehrt um zu Gott und die tun das in einer unfassbaren Art und Weise. Wenn es jetzt nur das Jona-Buch, nur ein Bericht vom Missionsdienst eines Jona-Propheten wäre, so wie man so Rundbriefe vielleicht bekommt, wie die Massen sich da irgendwo in Afrika bekehren oder sowas, dann müsste jetzt eigentlich die Geschichte aufhören. Also wenn es nur um den Erfolg dieser Evangelisationsveranstaltung ginge, dann wäre die Geschichte hier zu Ende, denn mehr geht ja nicht. Die haben das Wort Gottes gehört, kehren um in einer unfassbaren Art und Weise und dann ist eigentlich alles gut. Aber die Geschichte hört eben nicht auf mit Kapitel 3, sondern sie geht weiter, nämlich mit Kapitel 4, mathematisch korrekt, mit Jona. Wie der nämlich nicht mit kann. Wie der auf einmal sagt, ja, ist ja schön irgendwie, dass die sich hier bekehren, aber ich bin dagegen. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja unfassbar. Und wie Gott dann mit Jona im Gespräch ist. Und der Grund oder der Aufhänger von Jona, wenn er mit Gott diskutiert, ist etwas sehr, sehr Spannendes. Nämlich, was Jona uns sagt, mit wem er es dabei Gott eigentlich zu tun hat. Jona 4 lesen wir das Ganze und in Vers 2. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Jona sagt uns, wer Gott ist. Zwar jetzt aus einer eigenartigen Perspektive heraus, aber er weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß, so ist Gott. Das ist jetzt hier nach der Übersetzung der Hoffnung für alle. So ist Gott. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Und du hast gar kein Interesse daran, irgendwen zu strafen. Und weil ich das weiß und weil ich das diesen Ninive-bösen Menschen gar nicht gönne, deswegen habe ich mich verdrückt. Hier sind wir beim Schlüssel vom Jona-Buch. Ich will aber uns ganz kurz noch den Überblick verschaffen, was wir uns gerade bewusst gemacht haben. Also Gott will mit Nachdruck, dass das Evangelium, also die gute Nachricht, den Menschen der Bosheit gebracht wird. So nenne ich die mal. Das waren so die bösen Menschen, die mit denen keiner was zu tun haben will, aus gutem Grund. Gott will, dass denen das Evangelium, ich nenne das jetzt mal, die gute Nachricht gebracht wird. Jona will das ganz und gar nicht, das ist Kapitel 1 und 2 und muss erst zu seinem Auftrag bekehrt werden. Und dann passiert in Kapitel 3 das Wunder, diese Menschen der Bosheit kommen tatsächlich zum Glauben an Gott. Und damit endet es eben nicht, sondern der Jona, der hatte schon etwas geahnt. Er hat geahnt, wie Gott ist. Und weil er das wusste, deswegen ist er weggelaufen, weil er das den Ninive-Leuten dann nicht gegönnt hat. Da kommen wir eben, jetzt ist der Schlüssel da. Da kommen wir zum Schlüssel vom Jona-Buch, worum es eigentlich geht, was uns durch das Jona-Buch nahegebracht werden will. Nämlich, dass wir lernen oder dass wir es an uns heranlassen, wer Gott ist und wie Gott mit uns Menschen umgeht. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das ist das, was Gott zuerst jedem Menschen zuruft. Deine Geduld ist groß. Und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. So ist Gott. Über den reden wir. Ich mache immer gerne, ihr wisst das mittlerweile, so einen religionsgeschichtlichen Vergleich. Also zu schauen, wie hat man eigentlich zur Zeit damals des Alten Testaments über Götter gedacht, über Religion. Da wäre man niemals auf diese Idee gekommen. Gott, an den man glaubt, da, den man fürchtet, den man Opfer bringt, so zu bezeichnen. Das ist Evangelium. Das ist tiefe Offenbarung über das, wer Gott eigentlich ist. Und ich möchte diesen Schlüssel mal einen Schritt weitermachen, nämlich sagen, das ist ein Hinweis auf das, was Gott dann endgültig in Christus getan hat. Ihr seht da das Kreuz, der Schlüssel zu Gottes Umgang mit uns. Jesus ist deswegen in diese Welt gekommen und am Kreuz für uns gestorben, damit das gilt, dass er nicht das Gericht will, sondern dass er sich uns zuwendet. Am Kreuz erkennen wir die Liebe Gottes, die kein Ende hat, seine Geduld mit uns, die immer wieder neu anfängt. Und wir sehen dort auch den Schlüssel zum Herzen der Menschen. Wie begegne ich eigentlich anderen Menschen? Mit welchem Bild begegne ich ihnen? So wie die Ninive-Leute, Leute der Bosheit, denen eigentlich das Gericht Gottes gesagt werden muss, weil sie so übel sind. Oder mit dieser Haltung, die wir hier von Jona gesagt bekommen, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Das gilt für den Menschen, den wir begegnen. Damit endet aber das Jona-Buch immer noch nicht. Es geht immer noch ein bisschen weiter. Gott diskutiert da so gesehen, oder Jona diskutiert mit Gott. Und dann gibt es diese Sache da mit dem Wurm und der Pflanze und hin und her. Und das Jona-Buch endet mit einer Frage Gottes. Es endet damit, dass Gott sagt, was sagst du dazu? Sollte ich so nicht, wie wir das hier sein, sollte ich nicht so mit Menschen umgehen? Das Jona-Buch endet mit einer Frage. Es endet offen. Wir wissen nicht, was Jona dazu denkt oder nicht. Das wird uns nicht gesagt. Und wir sollen uns in die Situation von Jona versetzen. Es ist ein offenes Ende. Und damit gilt uns diese Frage, die Gott stellt. Wie geht es dir damit, wenn Gott so ist, wenn Gott so mit den Menschen umgeht? Wie geht es dir damit für dich persönlich? Kannst du das glauben, dass Gott dir gnädig ist, dass er mit dir barmherzig umgeht, dass Gottes Liebe, Gottes Zuwendung kein Ende hat? Kannst weglaufen, Gott ist trotzdem für dich. Und dass Gott kein Interesse daran hat, dich in irgendeiner Weise zu bestrafen. Das will er nicht. Warum sollte er das wollen? Ich weiß nicht, der eine oder andere oder die eine oder andere unter uns ist Eltern. Und wenn man Eltern ist, dann gibt es manchmal Situationen, wo man meint, die Kinder irgendwie strafen muss oder die Konsequenzen spüren lassen muss. Also mir ist das nicht so, dass ich sage, ja, endlich kann ich meine Kinder mal wieder strafen. Da habe ich ja schon so lange drauf gewartet. Nein, im Gegenteil. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht will. Wenn überhaupt, dann nur, weil ich meine, dass das jetzt pädagogisch wichtig ist, Konsequenzen zu tragen und all solche Sachen. Aber wenn es um mein Herz geht, um meine Zuwendung, dann ist was ganz was anderes dran. Wie geht es dir damit, dass Gott mit dir so umgeht und dass er sogar mit den bösen Menschen so umgeht, den Ninive-Leuten, wo wir sagen würden, also ich kenne genug Leute, also ich könnte euch schnell ein paar aufzählen, wo ich mir das ganz schlecht vorstellen kann, dass Gott denen gnädig sein sollte oder sich denen zuwendet, wo ich eigentlich so sage, ja, ein Gerichtswort wäre richtig, ein Strafgerichtswort, das wäre das Richtige für die. Und dann höre ich hier durch diese Geschichte von Jona, Gott wendet sich denen zu. Er hat kein Interesse an Strafe, sondern er möchte, dass jeder Mensch seine Liebe erfährt, seine Geduld erfährt, dass jeder sich Gott zuwendet, umkehrt und mit ihm lebt. Das ist Gottes Wille. Und so dürfen wir mit uns selber umgehen und so dürfen wir mit jedem Menschen umgehen, der uns begegnet. Dass wir wissen, Gott wendet sich dem zu. Gott möchte, dass dieser Mensch gerettet wird, nämlich in Beziehung zu ihm lebt. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Dafür hat Jesus sein Leben am Kreuz gelassen und lebt heute unter uns, dass das möglich ist. Ich möchte uns ermutigen, uns selber damit auseinanderzusetzen für uns persönlich. Kann ich das glauben für mich, dass Gott so ist für mich? Und so auch mit diesem Blick miteinander umzugehen und mit den Menschen, mit denen wir alltäglich Tag für Tag zu tun haben. Jeder, den wir sehen und jeden, mit dem wir zu tun haben, ist jemand, dem Gott sich zuwendet. Und dann wollen wir mal versuchen, das, was wir heute so im Überblick gesehen haben, dann eben ab in 3 Wochen ungefähr, dann mal so Stück für Stück nochmal genauer anzusehen. Da ist noch so mancher Schatz, den wir im Jona-Buch heben können, der sich da noch zeigt, wie Jona dann unterwegs war mit Gott. Aber ich möchte uns das nochmal herzlich, ja, zu Herzen sagen, dass Gott so mit dir ist und mit uns. Gott segne uns darin. Amen.